Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du wieder mit mir gemeinsam die Woche startest und wir uns heute einem sehr, sehr aktuellen und sehr spannenden Thema widmen können. Da wurde ich inspiriert, weil aktuell sich sehr, sehr viele Häuser damit beschäftigen, wie sollen wir eigentlich jetzt, wenn wir so langsam in die Planung gehen für das nächste Jahr, unsere Zielsysteme ausrichten, was ist eigentlich die richtige Zielkarte und wie können wir die gestalten und was ist wichtig dabei zu beachten. Von dem her möchte ich heute mit dir in dieser Folge mal über die drei zentralen Motivationsfaktoren sprechen, die wir Menschen haben, die uns motivieren, und über den Sinn oder Unsinn von möglichen Zielvereinbarungen und Systemen, die da dranhängen, um das Ganze einfach mal aufzuräumen mit den Mythen, die da auch draußen so irgendwie rumgeistern. Und ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspiriert, mal neu über deine eigenen Beurteilungssysteme, deine Zielsysteme und Leistungsanreizsysteme nachzudenken. Von dem her schön, dass du da bist. Ja, über Vertriebssteuerung und Zielsysteme habe ich ja auch schon die ein oder andere Folge gemacht. Mir ist aufgefallen, dass ich noch nie eine Folge gemacht habe, die sich so mit den wesentlichen Grundlagen von Motivation und die Art und Weise, wie wir Menschen ticken, beschäftigt. Und das ist eigentlich ja die Basis, wenn wir sagen, wir möchten ein Zielsystem, eine Vertriebssteuerung haben, die soll ja dazu führen, dass unsere Mitarbeitenden im Institut, in unserer Sparkasse, eine höhere Leistung bringen, als wenn wir keins hätten. Und wenn wir in die Praxis so gucken, dann gibt es unterschiedlichste Modelle. Und du hast sicherlich auch schon viele, viele Varianten selber vielleicht in deinem Haus im Einsatz gehabt oder als Beraterin oder Berater oder als Führungskraft erlebt. Und wenn wir mal so zurückschauen, ich überblicke jetzt 18 Jahre als Berater, insgesamt 27 Jahre in der Finanzindustrie. Davor war ich ja Filialleiter und Kundenberater, hatte somit auch natürlich aus dem Blickwinkel einer Führungskraft oder aus dem Blickwinkel eines Beraters Kontakt zu Zielsystemen und habe damals in meiner Zeit bei der Sparkassen Consulting auch sehr, sehr viele Pares-Projekte gemacht. Pares, ein Personalbemessungssystem, wo man sehen kann, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich mit welchen Themen und was heißt das dann am Ende des Tages im Vergleich von einem Benchmarking-Ansatz, im Vergleich zu anderen Häusern, im Vergleich zu Referenzwerten, die man sich anhand zentraler Konzepte ausgedacht hat. Und was da immer wieder auffiel, war, es beschäftigen sich sehr, sehr viele Menschen mit Vertriebssteuerung, Vertriebscontrolling. Und mehr Menschen, nicht nur die, die im Vertriebsmanagement und Unternehmenssteuerung dafür verantwortlich sind, sondern auch darüber hinaus. Und warum ist das so? Weil häufig Schattencontrollings stattfinden, Führungskräfte, die nochmal ein anderes Detaillierungsbedürfnis haben und deshalb müssen die Mitarbeitenden noch irgendeine extra Excel-Tabelle füllen oder Mitarbeitende, die Excel-Tabellen füllen, um gegenüber der Vertriebssteuerung und dem Vertriebsmanagement Recht zu behalten und auch nachzuprüfen, ob das, was man auch tut und abgeschlossen hat, dann auch wirklich zählt und in den Reports sich wiederum wiederfindet. Also es wird sehr, sehr viel Aufwand damit verbunden und ich würde die These, die ich nicht erforscht habe, einfach mal in den Raum stellen, dass die meisten Zielsysteme und Leistungsanreizsysteme, so wie sie jetzt und heute gebaut sind und über Jahre entwickelt wurden, mehr Geld verbrennen, als dass sie auf der anderen Seite für Motivation und somit höhere Abschlüsse fördern. Und die Frage ist, woran liegt das eigentlich? Und um diese Frage zu beantworten, macht das auf jeden Fall Sinn, sich mal damit zu beschäftigen, was motiviert eigentlich uns Menschen? Und Zielvereinbarungen, Zielsysteme, Leistungsanreizsysteme, die setzen alle an einem Punkt an, der schlichtweg falsch ist. Nämlich dem Irrglauben, dass Motivation von außen stimuliert werden könnte oder dass wir von außen für Motivation sorgen könnten, indem wir im Betrieb eben durch Systeme auf einmal Menschen vorfinden, die motivierter sind wie vorher. Und wenn man in die Forschung blickt und Dr. Sprenger, der war auch schon mal in meinem Podcast und hat hier über die Magie des Konflikts gesprochen. Und vielleicht hast du diese Folge gehört, die er mit mir damals aufgenommen hat, wo wir diskutiert haben. Es gibt immer Widersprüche im Unternehmen und das ist auch der Grund, warum es Organisationen gibt. Und er war damals vor über 20 Jahren mit seinem Buch Mythos Motivation einer der ersten, der kommend aus der Systemtheorie über Motivation und deren Mythen gesprochen hat. Damals noch sehr, sehr stark abgeleitet aus der Systemtheorie. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viel Forschung darüber, die ganz klar beweist und zeigt, dass wir Menschen intrinsisch motiviert sind. Somit können wir aus Management-Sicht und aus der Art und Weise, wie wir Organisationsdesignen, nichts tun, um Motivation zu erzeugen. Und das ist der größte Irrglaube, auf den alle Zielsysteme und Zielvereinbarungssysteme und lass uns andere Systeme fußen. Eben der Glaube, wir könnten ein System erstellen, was die Menschen motiviert. Und häufig ist neben dem Irrglauben die zweite Schieflage, dass das scheinbar nur für Vertriebsmenschen gelten soll. Also Menschen, die direkte Kundenverantwortung haben, weil nur dort, zumindest in den meisten Häusern, die ich kenne, gibt es derartige Systeme. Und in den Stäben und Marktfolgen scheint es irgendwie andere Motivationsfaktoren zu geben, weil da es häufig keine Systeme dieser Art gibt. Und das ist die zweite Thematik, über die man reden muss. Zum einen der Irrglaube, dass wir mit Systemen Motivation erzeugen könnten, der schlichtweg falsch ist. Und auf der anderen Seite diese Ungleichbehandlung von Menschen, dass es eben oftmals nur Vertriebsmitarbeitende betrifft. Somit lasst uns mal gucken, was sind eigentlich die Motivationsfaktoren, die uns Menschen motivieren? Wir können uns als Blickwinkel eines Organisationsdesigners oder aus Blickwinkel eines Topmanagerinnen oder Topmanagers merken, wir können Motivation nicht erzeugen. Was wir als Auftrag haben, ist zu schauen, wie können wir Demotivation verhindern? Also wir haben Menschen, die motiviert sind und unterschiedliche Motivationsfaktoren haben, auf die komme ich gleich. Drei zentrale sind es, die aber unterschiedlich wirken. Sondern wir müssen gucken in der Organisation, wie können wir Demotivation verhindern? Also die Denkrichtung ist immer, was erzeugt Demotivation bei unseren Menschen? Und wenn wir mal auf die Motivationsfaktoren gucken, so können wir intrinsische und extrinsische Motivation unterscheiden. Extrinsische Motivationsfaktoren wären zum Beispiel Zielsysteme, wo wir sehen, dass die nicht zu Motivation führen. Und die intrinsischen Motivationsfaktoren lassen sich auf drei Erfolgsfaktoren reduzieren. Der erste ist Sinnhaftigkeit. Wir haben ein tiefes Anliegen in uns als Menschen, einen Beitrag für andere zu leisten, der einen Unterschied macht. Also einer Tätigkeit nachzugehen oder Tätigkeiten, Aufgaben nachzugehen, die einen wirklichen Impact haben und wir daraus Sinnhaftigkeit erleben können. Der erste zentrale Motivationsfaktor. Der zweite ist Autonomie oder man könnte es auch sagen Selbstbestimmtheit. Also unser Einfluss auf was, wie, wann, wo und mit wem. Also letzten Endes die Möglichkeit, selbstständig zu gestalten. Autonomie, der zweite wichtige Erfolgsfaktor für Motivation. Und der dritte, Wachstum. Also wir wünschen uns eine Tätigkeit, die uns fordert und die uns wachsen lässt. Und wenn wir jetzt mal diese drei zentralen Motivationsfaktoren, die die intrinsische Motivation beschreiben, uns näher anschauen, Sinnhaftigkeit, Autonomie und Wachstum. Und wenn wir das mal gegenmatchen mit der Art und Weise, wie die meisten Zielsysteme funktionieren, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass wir alles damit dafür tun, um diese Motivationsfaktoren zu zerstören. Also, wenn wir uns mal anschauen, Autonomie. Viele Systeme kommen aus der gesamten Jahresplanung, aus der Prognose oder der Mittelfristplanung, werden aus der Banksteuerung abgeleitet, Ergebniserwartungen, die dann mal mehr, mal weniger wissenschaftlich oder teilweise auch scheinwissenschaftlich runtergedrillt werden auf die einzelnen Beraterinnen oder Berater mal nach Potenzial, mal auch nicht nach Potenzial, sondern nach Kundenverbünden. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten oder Formen, wie das gemacht wird. Und dann wird das Ganze in einen Zielvereinbarungsprozess gegossen, der dann sozusagen sagt, so, lieber Jürgen, 2024 ist das deine Zielkarte, das musst du erreichen an Bausparern, Vorsparplänen, Versicherungen, Ertrag, was auch immer. Und das möchten wir mit dir vereinbaren. Und das Spannende ist ja hier schon, dass wir über Zielvereinbarungen häufig dort sprechen. In Wahrheit wird überhaupt nichts vereinbart, sondern es wird ein Ziel angesagt und der Mitarbeiter hat das zu akzeptieren. Wenn wir das mal so gegenmatchen zu den Motivationsfaktor Autonomie, ich hätte gerne Einfluss auf das, was ich wann, wie, wo auch tue, dann sehen wir Autonomie. Ist da schon mal nicht vorhanden. Jetzt ist die Frage Sinnhaftigkeit. Ein sehr, sehr spannender Motivationsfaktor, weil er eben sehr individuell ist. Wir wissen ja gar nicht, was ist denn sinnstiftend für den einzelnen Mitarbeiter. Jetzt könnte man den auch unbewussten Fehler machen und sagen, ja, die Sinnhaftigkeit ist doch der Purpose des Unternehmens. Das wird auch oftmals so dargestellt, ist aber ebenso falsch. Weil es ist schön, dass das Unternehmen einen Purpose hat und eine Wurzel, ein Warum, warum es da ist. Aber ob das auch das ist, was in mir Sinnhaftigkeit leuchten lässt, steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Also es kann sein, dass das auch für mich Sinn ergibt, wenn ich eben Teil von so was Großem bin und der Purpose beispielsweise eben eine florierende Region als regionale Sparkasse zu erzeugen, auch mich antreibt, weil ich eben weiß und selber vielleicht in Vereinen tätig bin, was für einen gesellschaftlichen Beitrag eine Sparkasse durch Spenden, Sponsoring beispielsweise hat. Das kann so sein, muss aber nicht. Wir wissen schlichtweg nicht, woraus ziehen Menschen ihre ganz persönliche Sinnhaftigkeit. Somit sehen wir, Autonomie haben wir nicht erfüllt, Sinnhaftigkeit können wir nicht erfüllen, weil wir gar nicht wissen, was ist denn sozusagen der Sinn, den die Menschen sehen. Und die Frage Wachstum, da könnte man sagen, ja, das kann zum Teil so erfüllt sein, wenn Menschen sagen, ich wachse, weil ich zum Beispiel finanziell wachse, das ist für mich Wachstum, weil ich dort dann mir andere Dinge ermöglichen kann, somit empfinde ich Wachstum. Aber wir sehen, das ist eine relativ schlechte Ausbeute von 3 Motivationsfaktoren, sind schon mal 2 sicher nicht drin und Wachstum nur vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise, wenn man zum Beispiel sehr monetär orientiert wäre. Und somit sehen wir, wenn wir uns mal diese Motivationsfaktoren bewusst machen und nochmal die Denkrichtung einschlagen wollen, es gilt für uns, Demotivation zu vermeiden. Und wenn wir uns dann überlegen, was alles geschieht für, ich nenne es gerne auch Business Theater, weil Business Theater finde ich so ein wunderbarer Begriff ist. Ich glaube, ich habe ihn das erste Mal gehört, damals in einem Buch von Lars Vollmer, Zurück an die Arbeit, wo es genau darum ging, was tun wir eigentlich alles in Organisationen, was viel Zeit kostet, aber irgendwie überhaupt keinen Impact hat. Weder das Kundenerlebnis besser macht, noch das Unternehmen besser macht, sondern es wird einfach Beschäftigung betrieben. Beschäftigung durch, wenn wir uns überlegen, Zielvereinbarungsprozesse, es wird errechnet, dann wird wild diskutiert, wer übernimmt welchen Anteil und ist dieser Anteil gerechtfertigt. Dann wird gerechnet, dann wird nochmal gerechnet, weil die ersten sagen, ja, aber ist das wirklich so? Ist das viel zu hoch? Stimmt das überhaupt? Ich habe doch ganz andere Kundenverbünde. Habe ich wirklich dieses Potenzial, was ihr da sagt im Vertriebsmatch? Ein ewiges teilweise hin und her, bis es überhaupt mal dann soweit ist. Und wenn es dann losgeht, das Jahr startet, dann natürlich unterjährig, ist das angerechnet worden? Warum ist das so angerechnet worden und nicht so? Ich habe es doch heute abgeschlossen, warum ist es jetzt noch nicht drin? Weil die Bausparprovision noch nicht gezahlt wird. Ach so, das ist dann erst in 9 Monaten in den Erträgen drin und so weiter und so fort. Unfassbar viel Zeit damit verbracht wird. Und wenn wir das auch noch dann steigern, was da dran hängt an Führungsprozess, Führungskräfte, die dann hergehen, die Zielkarte nehmen, das den Mitarbeitern teilweise leider vorlesen und sagen, ja, der Mensch, hier ist aber eine rote Ampel bei den Erträgen. Das könnte aber mehr sein. Also Dinge, die die Mitarbeiter schon wissen, weil die können ja lesen. Also wenn wir das mal so richtig uns vor Augen führen und zuspitzen, was alles damit verbunden ist mit so einem Zielsystem. Und später dann, wenn es darum geht, Geld auszuschütten, wer bekommt wie viel und warum, an welchen Kriterien machen wir das fest, was sind vielleicht Bonis, Malus, Faktoren, Einzelgewichtungen, die dazu führen. Teils gibt es da hochwissenschaftlich aussehende Systeme, die so eine Scheinobjektivität irgendwie vorgaukeln und eine Gerechtigkeit vorgaukeln, die es auch nicht geben kann. Und am Ende des Tages bleibt sehr, sehr viel Aufwand zurück. Sehr, sehr viel Demotivation, weil die einen was kriegen, die anderen kriegen nichts. Die einen stellen sich die Frage, warum kriegen denn die denn was und warum ich nicht? Ich habe doch irgendwie den doppelten Ertrag gemacht wie mein Nachbar, aber jetzt war es irgendwie so, dass irgendein Faktor dann doch nicht gezogen hat und somit kam man dann doch nicht in das System rein, obwohl man rein in den Euros gerechnet mehr Ertrag gemacht hat als die, die drin sind. Also ganz, ganz wilde Sachen, die da teilweise rauskommen. Und es wird sehr, sehr viel Aufwand betrieben für dann, und das ist, kommt dann auch nochmal hinzu, das Gipfel das Ganze dann, welche Beträge werden da ausgeschüttet? Da gibt es unterschiedlichste Systeme. Es gibt Systeme, die auch sehr, sehr hohe Beträge ausschütten. Ich kenne Systeme, die 3, 4, 5, 6 bis zu 10.000 Euro ausschütten. Also Beträge, wo schon eine große Relevanz davon ist, ob man sie bekommt oder nicht bekommt. Ich kenne aber auch viele Systeme, wo es irgendwas zwischen 5 bis 1.500 Euro geht. Und für die werden 5.000 Euro ausgegeben, um sie zu errechnen und um wild zu diskutieren, ob es jetzt irgendwie stimmt oder was jetzt irgendwie nicht stimmt. Und wenn wir uns das alles mal ansehen, können wir bei fast allen Zielsystemen, Leistungssystemen, Beurteilungssystemen sagen, weg damit. Lasst uns das Thema neu denken. Weil es entsteht immer ein Dilemma. Es entsteht ein Dilemma aufgrund eines selbstbestimmten Schicksals sozusagen. Die Zielsysteme sind ja nicht vorgegeben, sondern man hat sie selber erstellt. Es steht für die Menschen ein Dilemma. Nämlich immer die Frage, handle ich für meine inneren Motivationsfaktoren, also das, was mich Sinn empfinden lässt, das, was mich autonom fühlen lässt und das, was mich wachsen lässt, oder handle ich im Sinne des vorgegebenen Systems? Ich mache ein Beispiel, zum Beispiel aus dem KSC. Wenn ein Agent eben Zielvorgaben hat, um Service Level zu erreichen, 90 Sekunden dauert ein Call, nicht länger, und jetzt einen Kunden dran hat, der eben ein bisschen länger braucht, weil er vielleicht die Pushdown-App nicht versteht oder ein anderes Problem hat, was einfach ein bisschen länger dauert, dann befindet sich der Mensch während des Gesprächs in einem permanenten Dilemma, nämlich die Frage, meistens ist es sogar offensichtlich, ich sehe an meinem Bildschirm oder an großen LCDs, die im KSC hängen, wie viele Kunden warten in der Line, wo ist mein Call aktuell vom Service-Level, bin ich schon drüber, bin ich noch drin? Und dann ist eben die Frage, was tue ich? Handle ich jetzt nach Vorgabe, damit meine Ampel stimmt und grün bleibt, mein Service-Level stimmt, dann muss ich alles dafür tun, um diesen Call möglichst schnell zu beenden und den Kunden im Zweifel vielleicht sogar abzuwürgen. Der ruft dann vielleicht nochmal an. Kein Problem, dann geht es ja wieder von vorne los mit 90 Sekunden. Oder handle ich nach meinem Bedürfnis, das ich als Mensch empfinde, was wäre jetzt in dieser Situation richtig? Und richtig wäre doch natürlich, diesen Kunden weiterzuhelfen, das Problem zu lösen, damit er, weil das darum geht es uns doch, langfristig auch weiterhin begeisterter Kunde unserer Sparkasse oder unserer Bank ist. Und somit steckt der Mensch in einem permanenten Dilemma während dieses Gesprächs. Und das fühlt sich in keinster Weise gut an. Und das führt manchmal teilweise sogar dazu, dass schwachsinnigste betriebswirtschaftliche Ergebnisse entstehen. Nämlich der Kunde halt zwei- oder dreimal anruft, was erneute Kosten verursacht. Oder eben Dinge passieren, zu sagen, es gibt eine bestimmte Anrechnungsform von Abschlüssen und dann teilt man einfach den Vorsparplan halt auf mehrere kleine Beträge. Man macht nicht einmal 200 Euro, sondern man teilt es einfach auf 4 mal 50 Euro. Also hat man aus einem Abschluss 4 gezaubert und das ist dann irgendwie besser im System. Aber betriebswirtschaftlich totaler Nonsens. 4-mal Stückkosten für 4 Verträge, der Kunde muss 4 Verträge unterschreiben, denkt sich, was soll das denn jetzt? Und so weiter und so fort. Also Dinge, die nur entstehen, weil Systeme so gebaut sind, wie sie gebaut wurden. Jetzt ist die spannende Frage, die sicherlich auch in dir wach wird. Heißt denn das jetzt, dass wir überhaupt keine Zahlen und kein Controlling mehr brauchen? Nein, das heißt es nicht. Über Zielvereinbarungen, Zielsysteme, die miteinander verbunden sind und monetäre Anreize haben, da mache ich ein ganz starkes Fragezeichen. Aus meiner Sicht können die weg. Und das sage ich so klar, wie ich es meine, durch diese Verknüpfungsformen. entsteht ja erstmal das, dass die Leute wie besessen hinter den Zahlen und hinter den Reports hinterher sind, ob sie denn stimmen. Da geht es ja nicht darum, dass die Menschen sagen, ich möchte gerne der Unternehmenssteuerung helfen, dass wirklich die Reports richtig sind, damit unsere G&V bzw. unsere Reports und unsere Planung stimmt. Nein, nein, nein. Den Menschen geht es ja darum, weil ich daran gemessen werde, weil ich dafür entweder sanktioniert oder belohnt werde, möchte ich alles dafür tun, dass dieser Report stimmt. Das hat nur ein rein Eigeninteresse zu tun, der dazu führt, dass eben ich nicht im Sinne des Unternehmens handle oder für das Unternehmen handle, sondern es geht mir nur darum, dass ich dann das Geld bekomme. Und deswegen auch, weil es mich betrifft, auch hier möchte, dass die Reports stimmen. Somit möchte ich euch mal ganz kurz als Gedankenausflug in eine Welt nehmen, wo wir sagen, wir verfügen über Menschen, die in unserer Sparkasse, unserer Bank arbeiten, die wissen, um was es geht, die Lust haben, auch da zu arbeiten. Die arbeiten da nicht, weil sie irgendwie gezwungen werden, sondern die arbeiten dort, weil sie Lust haben, Teil dieses Instituts zu sein. Und wenn wir diesen Menschen die Möglichkeit geben, die Informationen, die notwendig sind, um ihre Tätigkeit auf den Unternehmenszweck und auf das Unternehmensziel. Und das Unternehmensziel heißt betriebswirtschaftliche Stärke und langfristige Kundenbindungen, wenn ich die mal auf zwei reduzieren kann. Und deswegen müssen wir den Menschen die Daten zur Verfügung stellen und natürlich auch die Arbeitsweise und Arbeitsmittel, davon geht es aber nicht in diesem Podcast, die Daten zur Verfügung stellen, die ihnen das ermöglichen, das zu tun. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Menschen in den Beratungsländern wüssten, wie schaut denn eigentlich das umlaufende Potenzial aus, was wir hier im Kundenbestand haben und was noch da draußen vor der Türe schlummert, was wir bereits nicht gehoben haben. Wie wäre es denn, wenn wir den Menschen dann auch sagen, kommend aus unserer Gesamthausplanung haben wir natürlich eine Ergebniserwartung an das BC XY, was wir vielleicht anhand des Potenzials orientieren und natürlich auch aus der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit, die unsere Sparkasse oder unsere Bank hat. Häufig ist bereits hier ein Bruch vorhanden, dass die Menschen überhaupt gar nicht wissen, wenn ich die Frage stelle, wie war denn euer erstes Halbjahr? Wie geht's denn der Sparkasse, in der du bist? Ja, also meins war sehr erfolgreich. Dann fangen die Leute an, von ihrer Zielkarte zu sprechen und wie ihr Ding war, ihr Jahr war oder ihr Halbjahr war. Vielleicht wissen sie noch, wie das gelaufen ist in ihrer Filiale oder ihrem Beratungscenter oder in der Betreuungseinheit. Aber häufig gibt es überhaupt gar keine Bekanntheit, wie ist eigentlich das erste Halbjahr gelaufen für uns als Gesamtunternehmen. Und da geht es anzusetzen, die Menschen brauchen Transparenz darüber, über Zahlen, Daten, Fakten, wie geht's dem Haus, wie geht's der Einheit, in der ich gerade bin und was für Potenzial hat denn diese Einheit im Innen, also die wir schon gewonnen haben, der Kunden, aber auch gerne im Außen, der Menschen, die noch nicht unsere Kunden sind und die wir gewinnen möchten. Und dann gilt's eben mit einer Führungskraft, die hier als Sparringspartnerin zur Seite steht, zu überlegen, was ist denn jetzt unsere Taktik, um dieses Potenzial zu heben und wer im Team kümmert sich um was, wer hat denn welche Stärken, wer hat vielleicht welche Schwächen und wie können wir das zu einem ganz, ganz wunderbaren Spieleinsatz hier koordinieren, sodass wir gemeinsam erfolgreich sind. Also ein viel, viel dynamischer und teamdynamischer Prozess, der keine Runterdrillen auf einzelne Personen braucht, sondern der letzten Endes aus einem Menschenbild kommt. Die Menschen sind fähig und die können das auch und wissend, dass wir Motivation nicht anordnen können oder nicht erzeugen können durch Systeme, sondern wir brauchen Zahlen da Transparenz. Wir müssen uns Gedanken machen, welche Zahlen brauchen die Menschen, um ihre Aufgabe wunderbar zu erfüllen. Zahlen im Übrigen nicht als Kopfmonopol oder als Funktion, dass eben es Informationsasymmetrien gibt, dass die Führungskräfte mehr wissen als die Mitarbeitenden und die Führungskräfte dafür dann Meetings einberufen müssen, um den Mitarbeitern die Informationen, die sie eben mehr haben als die Mitarbeitenden, kundzutun, sondern im Idealfall haben alle alles zur Verfügung und das auf Knopfdruck und brauchen nicht eine Führungskraft dafür, die ihnen das vorliest oder vorenthält, um dann ein Meeting darüber zu machen, sondern die Menschen haben das zur Verfügung, was sie brauchen und das ist aus meiner Sicht das Genannte, plus das, was wir an Aktivität als Team leisten möchten, aber nicht eben in Form von, es ist hart verdrahtet mit eben einer Zielvereinbarung und mit dann Einzelreports und dann am besten sogar noch, oder im schlimmsten Fall, am besten in Anführungszeichen, mit einem monetären variablen Vergütungssystem, sondern wir haben alle Daten vorhanden, sowohl wie geht es dem Unternehmen, wie geht es unserer Betreuungseinheit. Gleichzeitig, wenn wir gemeinsam erfolgreich sind, dann partizipieren wir am Unternehmenserfolg. Aber eben am Unternehmenserfolg und nicht an einem Erfolg von einzelnen Personen. Weil auch das ist einfach total schief, dass es im Vertrieb oftmals Provisionen oder sozusagen Ausschüttungen gibt aus variablen Vergütungssystemen, in Stab- und Marktfolge nicht. Und wenn man sich dann wundert, warum haben die eine Ziele, die anderen keine, dann merkt man, das ist einfach ein Paradoxon, was es gilt jetzt zu durchbrechen. Und im Idealfall habt ihr eine Gesamthausstrategie, die Handlungsfelder, strategische Handlungsfelder ableitet, die wiederum sich dann in einzelne Handlungsfelder unterteilt, im Idealfall mit OKRs unterlegt, also einer Managementmethode, über die ich mal eine separate Podcast-Folge mache. Bin mir gar nicht sicher, ob ich schon eine gemacht habe. Ich glaube, ich habe über das Webinar mit OKRs mal eine Podcast-Folge gemacht. Aber wenn dich das tiefer interessiert, aus meiner Sicht eine der besten Umsetzungsmanagementmethoden nach der BSC. Die BSC war früher sehr, sehr gut. Heute würde ich es lieber mit OKRs empfehlen und tun. Und letzten Endes die Übertragung aus der Strategie in einzelne Teilergebnisse und diese Teilergebnisse in einzelne Schritte zu unterteilen auf den Teams. Somit haben wir Zielverteilungen sowohl in Stäben, Marktfolgen und Vertriebseinheiten und dann den Menschen die Daten zur Verfügung geben, die sie brauchen, um ihre Aufgabe wunderbar erfüllen zu können. Und wenn wir dann gemeinsam erfolgreich sind, dann natürlich auch gerne eine Partizipation am Gesamterfolg des Unternehmens, aber die halt dann auch bitte für alle und für die, die dazu beigetragen haben, sozusagen an diesem Gesamterfolg, um dann wirklich Teamleistung zu honorieren und nicht Einzelleistung zu honorieren. Das wäre jetzt in einer sehr komprimierten Form meine Denkrichtung. Und das heißt eben für euch, mal darüber nachzudenken, an welcher Stelle erzeugen wir eher Demotivation und wie können wir das künftig verhindern und verändern. Und ganz viel Magie dafür liegt in eurem Zielvereinbarungsprozess, im Vertrieb, aber auch im Beurteilungsprozess, Menschen in irgendwelche numerischen Skalen einzutragen von 1 bis 6, 1 bis 10, 1 bis 5 Buchstaben, Punktwerte, was auch immer. Was ist denn jetzt deine Sozialkompetenz oder was ist dein Verantwortungsbewusstsein, was null objektiv ist, was nur eine Scheinobjektivität sozusagen darstellt, was dann dazu führt, dass irgendwie Menschen oder Führungskräfte, die eben vielleicht nicht die richtige Frau, richtige Mann am richtigen Ort ist, irgendwas da ankreuzt, um keinen Stress zu haben mit den Mitarbeitenden, aber dann, wenn man auf die Einzelleistungen sozusagen im Team guckt, dann sieht man irgendwie, ja, also eigentlich ist es kein performantes Team und irgendwie sind die Bewertungen alle top und somit hat man überhaupt keine Möglichkeit, wenn man sozusagen arbeitsrechtlich Themen hätte, passt das Beurteilungssystem sowieso nicht oder es gibt dann so Mythen, wo man sagt, ja, bei der einen Führungskraft wird sozusagen die 7 so gesehen, bei der anderen so. Die eine sagt, ja, 7 gibt's bei uns nicht, weil das ist irgendwie gottgleich. Bei uns ist eine 4 eine super Note, weil das ist 100%. Die anderen Teams haben alle 6er und 7er. Also unterschiedlichste Dinge, die da auch immer stattfinden, die schlichtweg keinen Mehrwert bringen, die machen nichts besser, sondern vieles schlechter. Auch da gilt es, einfach mal drauf zu schauen, was brauchen wir davon noch und was kann weg. Somit hoffe ich sehr, dass diese Folge dich ein Stück weit inspiriert hat, deine Ziel-Leistungs-Anreiz-Systeme mal unter diesem Aspekt der Motivation zu betrachten und deine Beurteilungssysteme. Und abschließend noch in einem Satz dazu gesagt, natürlich heißt das ein komplett anderer Führungsanspruch für die Führungskräfte. Eine Führungskräfte, die sich nicht als Informationsmonopol sozusagen sehen, sondern Menschen, die Lust haben, andere Menschen beim Wachsen zu begleiten und zum Wachsen inspirieren und eben nicht Reports vorlesen. Weil häufig werden diese Systeme oder sind diese Systeme so bürokratisch eskaliert, weil man versucht hat, die Führungsschwäche, die man im Führungssystem gesehen hat, systemisch zu lösen. Und auch das ist ein Irrglaube. Die Menschen werden immer von Menschen geführt und nicht von Systemen. Und von dem her ist es entscheidend, dass ihr auch da dafür sorgt, dass ihr die richtigen Frauen, richtigen Männer am richtigen Ort habt und Führungskräfte entsprechend qualifiziert, begleitet und laufend fortbildet und coacht, damit ihr eben auch genau diese Rolle wunderbar wahrnehmen können. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge zum Handeln und vor allen Dingen zum Ausmisten und Abschaffen inspiriert und freue mich auf deine Geschichte, deine Gedanken. Teile sie gerne mit mir. Die E-Mail findest du in den Shownotes und gleichzeitig findest du mich natürlich auf LinkedIn. Kannst immer gerne deine Gedanken dalassen. Ich freue mich sehr und mit dir darüber, über deine Erfahrungen in den Austausch zu treten. Jetzt erstmal eine wunderbare Woche. Ja, das war die Folge zum Thema Vertriebssteuerung, Zielsysteme und Beurteilungssysteme. Und du hast vielleicht gemerkt, da muss ich mir sehr aufpassen, dass ich nicht irgendwie stundenlang anfange, emotional zu philosophieren, weil das mir ein großes Anliegen ist, dass wir hier massiv die Dinge ändern. Von dem her hoffe ich sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat, genau das zu tun, und freue mich, wenn du in 2 Wochen wieder mit mir die Woche startest. Von dem her viel Erfolg und Freude in den nächsten 2 Wochen.